Der Tag in Berlin und Brandenburg jetzt mit Sabine Dahl. Was für ein Lärm, was für ein Stau auf Berlins Straßen. Noch dazu hat es echt martialisch ausgesehen. Hunderte Traktoren und Mähdrescher sind gerollt, laut, hupend und röhrend ins Regierungsviertel. Eine Machtdemonstration sollte das auch sein. Gegen Subventionskürzungen für die Gefährte der Bauern. Die Bauerndemonstration hat rbb24-Reporter David Donschen beobachtet.
Tausende Bauern waren nach Berlin gekommen. Mit mehr als 1500 Traktoren, Mähdreschern und Anhängern standen sie vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule. Viele hatten an ihren Fahrzeugen Schilder montiert mit Sprüchen wie Ampelirrsinn nicht auf dem Rücken der Bauern. Die Landwirte zeigten ihre Wut auf die Bundesregierung, so auch Christian und Ines aus der Nähe von Rudolfstadt in Thüringen.
Weil wir die Schnauze voll haben von der Politik. Weil irgendwann ist mal Schluss. Wir wollen mal alle die Kirche im Dorf lassen, oder?
Na vor allem, was wird es denn bedeuten? Wir müssen alles teurer machen und im Endeffekt kaufen sie es dann billig aus anderen Ländern ein und hier geht ein Betrieb nach dem anderen krachen. Das kann es ja auch nicht sein. Und es wird kaum passieren, dass die Supermärkte hier mehr bezahlen, wenn wir die Preise anheben. Die kaufen in anderen Ländern ein und dann geht hier ein Betrieb nach dem anderen flöten.
Die Landwirte fühlen sich unfair behandelt, gerade auch im Vergleich zu den europäischen Nachbarn. Ohne die Vergünstigungen seien sie nicht wettbewerbsfähig, berichtet Christian Wilde aus der Nähe von Perleberg in der Prignitz. Er war um 7 Uhr in der Früh mit seinem grünen Traktor zum Brandenburger Tor gekommen.
Ja, weil es einfach nicht sein kann, dass diese Politik einfach nur auf Deutschland gesehen ist. In Nachbarländern werden diese Unterstützung noch geleistet. Und wenn jetzt noch solche Sachen wegfallen und die Nachbarländer, so wie zum Beispiel Frankreich, die einfach mit Heizöl fahren dürfen, die da einen riesen Wettbewerbsvorteil mit haben, kann es nicht sein, dass immer nur die deutschen Bauern immer wieder einen auf den Deckel kriegen und immer wieder dort gekürzt wird. Das kann einfach nicht funktionieren.
Sollten die Streichungen durchkommen, sei das existenzbedrohend für viele Betriebe. Christian Wilde rechnete vor, was die Kürzungen der Subvention bei Agrardiesel für seinen Betrieb bedeuten würden.
Na, für uns konkret, gerade die Agrardieselförderung, sind es irgendwie so um bei 21 Cent je Liter, die wir da gefordert bekommen. Und das sind in unserem kleinen Betrieb sind das über 20.000 Euro im Jahr, die wir jetzt mehr zahlen müssten. Und das funktioniert einfach nicht, gerade jetzt.
Auf der Kundgebung sprach auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Konkrete Zusagen konnte Özdemir nicht machen. Er versprach, sich bei seinen Kollegen im Kabinett dafür einzusetzen, dass die Kürzungen nicht in dieser Härte kommen. Applaus gab es dafür nicht.
Weil die wollen wir überzeugen. Wir wollen die Gewinner sein. Wir wollen die Häuser mit denen in die
Neben dem Pfiffen forderten viele Bäuerinnen und Bauern Neuwahlen. Für den Fall, dass die Kürzungen bleiben, kündigte der Präsident des Bauernverbandes Joachim Ruckwiek einen heißen Januar an. Es werde Proteste geben, wie es das Land noch nicht gesehen habe.
rbb24-Reporter David Donschen über die Bauernproteste in Berlin. Vorbehalte gegen Muslime und Juden nehmen in der Berliner Bevölkerung zu. Das zeigt der neue Berlin-Monitor. Eine Befragung unter rund 2000 Menschen. Gleichzeitig zeigen immer mehr Menschen rechtsautoritäre Ansichten. rbb24-Reporter Markus Latton fasst die Studienergebnisse zusammen.
Der Wunsch nach einer autoritären Regierung nimmt zu. Einen Führer solle es geben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. 2019 wurden die Berliner im Rahmen des Berlin-Monitors gefragt, ob sie dieser Aussage zustimmen. 19% waren es damals. 2023 befürworten dies 31% aller Befragten. Für den Leipziger Religionssoziologen Gerd Pickel, der die Studie im Auftrag des Berliner Senats durchführte, zeige sich auch in der Hauptstadt.
Dass die Zustimmung zu sogenannten autoritären Einstellungen, auch antidemokratischen Überzeugungen, wie zum Beispiel einem Einparteiensystem oder einer Diktatur, sichtbar angewachsen sind.
Eine ganze Reihe von intoleranten Einstellungen trifft laut den Studienergebnissen vermehrt auf Zuspruch. Antisemitismus, Sexismus und Muslimfeindlichkeit. Dass Juden zu viel Einfluss hätten, sagten 2019 lediglich 3% der befragten Berliner. 2023 waren es 15%. Und während vor 4 Jahren knapp ein Drittel äußerte, dass in Deutschland zu viele Muslime leben, denken dies mittlerweile 42%. Berlins Sozialsenatorin Jansel Kiseltepe bereiten die Ergebnisse der Studie Sorgen. Ausweglos sei der Kampf gegen Vorurteile jedoch nicht.
Deutlich wurde auch anhand der Analyse, dass Muslimfeindlichkeit, Antisemitismus natürlich auch mit den persönlichen Kontakten, die man hat, mit den Dialogen reduziert werden können.
Mehr Dialoge, mehr Kontakte. Dafür will der Senat künftig mehr Geld bereitstellen. Im Doppelhaushalt wurde beschlossen, der Etat für Projekte gegen Diskriminierung und für interreligiöse Dialogformate soll auf 30 Millionen Euro verdoppelt werden. Für die Senatorin zählen aber auch andere Dinge.
Ich bin ja selber Berlinerin, Kreuzbergerin und habe eine Berliner Identifikation, dass wir diese Subgruppen, eine Berliner Identifikation abgehoben von diesen Subgruppen schaffen können. Das muss, glaube ich, das Ziel sein für Berlin, ein gemeinsames Miteinander.
Eine Forderung, der sich auch der Autor der Studie, Gerd Pickel, anschließt. Weniger Gruppendenken. Dafür eintreten für eine gemeinsame Berlin-Identität für alle, die in der Hauptstadt wohnen.
Eine Studie sieht einen deutlichen Anstieg bei antisemitischen und antimuslimischen Einstellungen in der Berliner Bevölkerung. Der Bericht von Markus Latton. Schon zum 10. Mal gibt es in diesem Jahr die Wunschbaumaktion des Vereins Schenk doch mal ein Lächeln. Das Ziel, Kinder aus finanziell schwachen Familien sollen kleine Geschenke bekommen. Viele Wünsche sind in den vergangenen Wochen eingegangen und spendenfreudige Berlinerinnen und Berliner haben die Geschenke besorgt und gemeinsam verpackt. Zum Beispiel in der Pablo Neruda Bibliothek in Friedrichshain. Das hat sich rbb24-Reporter Markus Streim angeguckt.
6 Rollwagen, vollgepackt mit Stofftieren, Fußbällen, Rucksäcken und so weiter. An jedem Geschenk klebt ein kleiner Papierstern mit der handschriftlichen Notiz eines Kindes. 15 Freiwillige machen sich mit Geschenkpapier und Schleifen ans Verpacken.
Das sind die Wünsche, hier 7 Jahre alt und Boxhandschuhe.
Eine Puppe, die ist für Gülsum, ein 2 Jahre altes Mädchen.
Ein Auto mit Fernbedienung, für Angelo.
Allein hier in der Bibliothek sind es 120 Geschenke, die nur in 2 Stunden zugeordnet und verpackt werden. Viele der fleißigen Helfer sind schon erfahren, andere wie Frank und Jenny zum ersten Mal dabei.
Sonst hatte ich immer, war ich selber berufstätig noch, hatte keine Zeit dafür. Aber diesmal klappt es zum ersten Mal als Pensionär und jetzt will ich auch selber Hand anlegen und ja, was Gutes tun. Ein kleines bisschen zumindest.
Na klar, denkt man da dran, wie das dann ist, wenn vielleicht ein Kind vor einem Baum sitzt und kein Geschenk kriegt. Genau deswegen mache ich da halt auch mit. Ich habe 2 Sterne gepflückt dieses Jahr. Einmal war das ein Fußball und das andere war ein Teddybär.
Schön verpackt werden die kleinen Präsente dann in den nächsten Tagen ausgeliefert. Berlinweit sind es dieses Jahr rund 6.000, sagt Antonia Gammelin vom Verein Schenkt doch mal ein Lächeln. Und wer genau sind die Beschenkten?
Also es ist ganz unterschiedlich. Also wir haben natürlich Berliner Kinder, die in nicht so guten sozialen Verhältnissen gerade sind. Es gibt auch aus Gemeinschaftsunterkünften Kinder. Das Kinderhospiz ist auch daran beteiligt. Und wir versuchen natürlich den Kindern, die gerade nicht so einer einfachen Situation leben, ein schönes Geschenk zu besorgen.
Jedes Geschenk soll nicht teurer als 25 Euro sein. Damit werden am Heiligabend hier eigentlich nur Kleinigkeiten ausgepackt, während sich in anderen Familien oft große Geschenkberge unterm Baum türmen.
Es freut uns natürlich, dass wir den Kindern die Geschenke besorgen können. Aber auf der anderen Seite tut es schon auch ein bisschen im Herzen weh, dass man weiß, dass es so viele Kinder gibt, die sonst keine Geschenke bekommen würden. Und dass es natürlich auch nicht hier die ausgefallenen, teuren Wünsche sind, sondern es sind teilweise auch sehr einfache Wünsche.
Aber immerhin so wertvoll, dass sich ganz viele Kinder nach dem Fest noch mit Bildern und Karten bedanken.
Markus Streim über die Wunschbaumaktion des Vereins Schenkt doch mal ein Lächeln. Das Eierhäuschen, ein berühmtes Ausflugslokal im Plenterwald in Berlin-Treptow, über 100 Jahre alt. Früher gab es da auch mal als einzige Verpflegung hartgekochte Eier. Ansonsten Getränke, Musik und Tanz direkt am Spreeufer. Das schöne Backstein-Landhaus mit dem stattlichen Turm war eine Institution. Nach dem Mauerfall wurde es geschlossen, 30 Jahre Leerstand und Verfall. Aber jetzt ist es außen und innen restauriert und wurde im Spreepark präsentiert. rbb24-Reporterin Miriam Keuter ist beeindruckt.
Es ist ein Schmuckstück geworden, sagen die meisten, die das Eierhäuschen das erste Mal nach langer Zeit wieder sehen. Modern und trotzdem erinnert die Innengestaltung an die bewegte Vergangenheit, als das Eierhäuschen beliebtes Ausflugslokal mit Tanz im Grünen an der Spree war. Den Tanzsaal, den gibt es auch im frisch sanierten Eierhäuschen. Ganz schlicht, aber die Decke ist ihrem Ursprung nachempfunden, sagt Grün-Berlin-Geschäftsführer Christoph Schmidt.
Ja, im Saal gibt es einen ganz interessanten Stuck, der mit malerisch verziertem Detail daherkommt. Und dieses aufzunehmen, so wie es mal war und jetzt wiederum so zu realisieren, dass er auch für die Zukunft tragfähig ist, nicht sofort wieder von der Decke fällt, das war schon auch in Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden eine große Herausforderung.
Es waren vor allem solche Arbeiten, die die geplante Fertigstellung verzögert haben. Hinzu kamen dann noch Corona, die Lieferschwierigkeiten und dann noch die gestiegenen Preise im Baugewerbe. Somit ist das Projekt auch 20% teurer geworden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 16,3 Millionen Euro. Für die Grün Berlin GmbH, die für das Eierhäuschen und den Spreepark zuständig ist, ist dieser Tag heute ein besonderer.
Ja, ein erster großer und wichtiger Meilenstein für die Wiederbelebung des Spreeparkes ist geschafft. Das Errichten und Wiedereröffnen des alten Eierhäuschens. Nach gut 30 Jahren Nichtnutzung steht es jetzt sehr prachtvoll da. Denkmalgerecht saniert und dem Publikum ab Frühjahr zur Verfügung stehen. Das freut uns sehr.
Schon zum 1. Februar soll nun endlich auch das Restaurant im Erdgeschoss öffnen mit 100 Plätzen. Moderne deutsche Küche, verspricht Jessica Joyce Sidon, die das Restaurant betreibt. Der Name ihres Restaurants ist eher ungewöhnlich. Ei 12437B. Das ist die Postleitzahl vom Eierhäuschen. So soll Neues mit Altem verbunden werden.
Hintergedanke ist, dass es wie so ein Eierstempel ist. Wir kommen ja mit einem neuen Konzept und wollen das Ganze auch irgendwie ein bisschen modern machen. Und genau deswegen haben wir so einen Eierstempel, das sehr, sehr modern macht. Aber man geht trotzdem ins Ei und hat somit wieder die Verbindung zum Eierhäuschen.
Und passend zu der Neuausrichtung hat das Ei auch einen modernen Stammtisch. Eine weiße Tischplatte in Eiform und drumherum eine mit grünem Samtstoff bezogene Sitzbank. Vielleicht trifft man sich nächstes Jahr im Ei und später dann zur Fahrt im Riesenrad, das, wenn alles glatt läuft, 2026 wieder seine Runden dreht.
Aber wie gesagt, schon im kommenden Frühjahr öffnet wieder das Eierhäuschen im Spreepark. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.